Hört ihr mich?
Ja.
Okay. Also, wie ihr vielleicht gerade eben schon gesehen habt, das Thema, worüber ich heute reden will oder die Predigt, die ich heute halte, ich habe lange nach dem Titel gesucht und habe mich dann entschieden, es einfach zu nennen, habt ihr es gegessen? Und ihr werdet später noch merken, warum ich das so genannt habe. Das fasst einfach sehr gut zusammen, worauf ich hinaus will. Genau. Die Stelle, über die wir heute nachdenken oder mit der wir uns heute beschäftigen, die steht in 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. Und ich werde es jetzt vorlesen und ich bitte euch wirklich hinzuhören. Und nicht, weil ich das jetzt sage, also es ist eigentlich egal, was ich sage, aber weil es Worte sind, die Gott sagt, die Gott zu uns sagen will. Und vielleicht haben wir die schon ein paar Mal gehört und dann erkennen wir das gleich wieder, wenn ich das vorlese. Und dann ist es irgendwie so, ah ja, klar, kenne ich. Aber ich glaube, dass Gott heute neu zu uns reden will, dass er heute neu über unsere Identität zu uns sprechen will, dass er Sachen sagen will, die grundlegend sind für unser Handeln, für unsere Entscheidungen und die, wo er tiefe Wurzeln in unser Herz graben will. Deswegen lasst uns einfach die Dinge, die uns abhalten, die uns ablenken, über die wir vielleicht nachdenken, vielleicht was wir heute Nachmittag machen oder keine Ahnung was, beiseite und hinhören und unser Herzen richtig aufmachen für das, was Gott sagt. Okay. 1. Petrus 2, 1 bis 10. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch sie wachst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Wahrheiten heute Morgen, die hier in diesem Text sind, dass du die aufschlüsselst für uns, dass wir Offenbarung kriegen über das, was du hier eigentlich sagst, dass wir eine Sicht kriegen in dein Herz und in das, wie die Worte gemeint sind und dass sie Wurzeln schlagen in unseren Herzen und dass sie uns befähigen, dass sie uns auferbauen und dass sie uns hinziehen zu dir. Dass wir dich sehen, Herr, wir brauchen dich, Gott. Ich brauche dich heute Morgen. Ja. Also, Petrus hat diesen Brief, die zwei Petrusbriefe an die Juden, Christen in der Verfolgung geschrieben. Also es gab ja zwei Arten von Christen sozusagen. Es gab die Christen, die vorher nicht an Jahwe geglaubt haben und die sich bekehrt haben, die Jesus kennengelernt haben als ihren Erlöser. Und es gab die Juden, die Jesus angenommen haben und die ihm nachgefolgt sind. Und zu der Zeit waren die schlimmer dran, könnte man sagen. Oder auf jeden Fall, die Judenchristen haben mehr unter Verfolgung gelitten als die Heidenchristen damals. Weil die Juden, die Pharisäer oder die Rabbiner, begonnen haben, sie zu verfolgen. Also erinnert euch zum Beispiel an Saulus oder Paulus, der am Anfang die Gemeinde verfolgt hat. Der hatte ja einen Brief, der praktisch ihm erlaubt hat, die Judenchristen zu verfolgen und ihnen viele Sachen anzutun. Und es war ja nicht nur Saulus. Also es gab mehrere Leute, die diese Erlaubnis hatten, mehrere Leute, die das sehr verfolgt haben, die sehr eifrig waren darin, die Judenchristen zu verfolgen. Und deshalb gab es eben Juden, die nicht mehr in Israel gelebt haben oder nicht mehr in Jerusalem, sondern die geflohen sind und die sich im Ausland aufgehalten haben. Und an die schreibt Petrus diesen Brief. Es steht irgendwie am Anfang im ersten Kapitel, dass er das an die Fremdlinge in der Verfolgung schreibt. Genau. Und ich denke einfach, diese Christen, die haben sehr viele, oder die Versuchung für sie war, sehr frustriert zu werden, ja, weil es für sie viel herausfordernder war, an dem festzuhalten, was Gott zu ihnen gesagt hat, das zu leben. Sie haben einfach unter Angst gelitten und wurden eben verfolgt. Und ich glaube, Petrus will sie ermutigen, mit diesem Brief festzuhalten, sich nicht frustrieren zu lassen und in dem zu bleiben, was sie erkannt haben und wozu Gott sie berufen hat. Er will sie erinnern. Und das ist das, was er macht, schon im ersten Kapitel, bevor wir jetzt einsteigen. Er fasst einfach nochmal zusammen, wie kostbar die Gnade ist, die sie empfangen haben, was durch Jesus ihnen geschehen ist. Ja? Und er sagt, dass schon Propheten Jahrhunderte, bevor Jesus auf die Erde kam, gesprochen haben von dem, was einmal kommen würde. Da hat Gott ihnen gezeigt, was das sein wird, was sein Plan noch hervorbringen wird und wie groß die Gnade ist. Und diese Propheten sind zu ihren Lebzeiten nie dazu gekommen, das wirklich zu erleben. Die haben nur davon sprechen können, die haben das sehen können, aber die wussten, es ist nicht für sie, sondern es ist für eine Generation, die weit nach ihnen kommen würde. Und die haben sich eigentlich gesehnt, in dieses Privileg reinzukommen, was wir heute als Gemeinde Gottes haben. Und er sagt, dass selbst Engel gerne in diese Offenbarung hineingeschaut hätten. Also das, was wir haben in Jesus heute, das ist kostbar und es ist ein Privileg, ja. Und dann im ersten Kapitel redet er weiter von der Bruderliebe und sagt, also die brüderliche Liebe untereinander, die wir haben als Gemeinde, dass wir, unsere Herzen sind jetzt gereinigt und wir sind in die Lage versetzt, einander aufrichtig zu lieben. Mit so einer vollkommenen Liebe, ja, die keine eigenen, die nicht irgendwie negativ ist von der Quelle der Motivation her, sondern die sich hingibt und die einfach verschwenderisch liebt. Und der letzte Vers von Kapitel 1, da sagt Petrus, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also all das, was er dann vorher zusammengefasst hat, was wir als Privileg in Jesus haben, das ist ihr Evangelium, das ist ihre gute Nachricht. Genau, und dann kommt Kapitel 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch sie wächst zur Errettung. Erstmal soweit, Verse 1 und 2. Dieses legt nun ab, das ist im Griechischen hat es dieselbe Bedeutung wie das Ausziehen von Kleidern. Also Petrus fordert die Gemeinde auf, all die Dinge, die er da aufgezählt hat, Bosheit und Trug und so weiter, die wirklich auszuziehen und wegzulegen wie alte Kleider. Wir sind befähigt und wir sind in die Lage versetzt worden, durch Jesus diese Dinge abzulegen, dass die nicht mehr unser Leben bestimmen und dass die auch nicht mehr diese vollkommene Bruderliebe untereinander beeinträchtigen. Das ist eine andere Qualität von Gemeinschaft und die gibt es nicht so in der Welt. Das ist nicht das, was die Welt anbietet, sondern das ist das, was von Gott kommt. Bosheit ist einfach die Zusammenfassung aller Schlechtigkeit oder aller Laster der Welt ohne Christus. Trug ist die bewusste Täuschung um des eigenen Vorteils willens. Heuchelei, das Wort, das hat eine starke Wandlung durchgemacht. Das hat am Anfang, war das überhaupt nicht negativ belastet. Das hat einfach nur beschrieben, wie ein Schauspieler, der auf die Bühne tritt, eine Rolle annimmt und was spielt. Und im Laufe der Zeit wurde das dann immer negativer und hat dann den Zustand beschrieben von jemand, der diese Maske, die er aufsetzt, gar nicht mehr ablegen kann und der ständig in dieser Rolle wandelt, die eigentlich nicht er selber ist. Und dann erwähnt er auch Neid. Und selbst unter den Aposteln gab es das immer wieder, ja. Und ich merke auch, also auch bei uns, wenn wir ehrlich sind, es keimt immer wieder Neid auf das, was der andere hat, auf das, was der andere kann, auf das Aussehen des anderen, egal was es ist. Und es ist eine Quelle von so viel Negativem, was sich einschleichen will in unsere Gemeinschaft oder in die Liebe zueinander. Schon beim letzten Abendmahl, die haben sich darüber gezankt, wer der Größte im Reich ist, ja. Also, ja. Und üble Nachrede, die meistens eben kommt die aus Neid, dass wir anfangen, über den anderen so leicht negativ zu reden. Also alle diese Dinge sollen und können wir ablegen, weil sie die brüderliche Liebe massiv beeinträchtigen. Und Gott ist sehr daran interessiert, uns frei zu machen davon. Und dann kommt es mit der Milch, dass wir wie neugeborene Kinder begierig sein sollen nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und ich habe mich gefragt, was ist denn diese Milch? Ja, also wir werden aufgefordert, wie Kinder begierig zu sein. Und das mag den einen oder anderen ja freuen, dass wir wieder wie Kinder sein sollen. Andere erschreckt es vielleicht. Aber wir sollen begierig sein. Und begierig ist ja ein starkes Wort. Nach der unverfälschten Milch des Wortes. Im Englischen steht da, also ich übersetze das, dass wir hungrig sein sollen nach der unverfälschten Milch des... Oh, sorry. Das habe ich nie vorgelesen. Nee, also im Deutschen steht eben begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Tut mir leid. Und im Englischen steht begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und ich glaube, es ergab sich einfach eine Schwierigkeit beim Übersetzen der Bibel. Dieses Wort vernünftig heißt eigentlich, kommt aus dem Griechischen, heißt Logikos und ist abgeleitet von dem Wort Logos. Und damit erklärt sich das eigentlich schon, die Frage, was diese Milch ist. Ja, also... Wir sollen hungrig sein, begierig sein nach dem Wort Gottes. Und ich meine, wir haben alle schon mal beobachtet, so ein kleines Baby, wenn das Hunger hat und wenn es sucht und in diesen Modus reinkommt nach der Milch, lass uns diesen Hunger nach dem Wort Gottes kultivieren, lass das, genau, einfach, ja, ich glaube, das ist was Gott eben in unsere Herzen reinlegen will. Der nächste Teil, da lese ich die Verse 3 bis 6 vor. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten Kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Erstmal zu Vers 3. Da steht, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist. Und das Wort geschmeckt, das hat für uns vielleicht mal so ein Gefühl von mal eben probiert, oder wir haben es vielleicht mal so ein bisschen können erahnen, dass der Herr gütig ist. Aber was es eigentlich heißt, ist, gegessen, wenn wir wirklich gegessen haben, dass der Herr gütig ist. Und ich habe mich gefragt, haben wir wirklich gegessen, dass der Herr gütig ist? Ist es wirklich was so tief in unserem Innersten drin ist, dass der Herr gütig ist, dass es unseren Bauch füllt wie eine Mahlzeit, die wir zu uns nehmen? Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es noch viel zu wenig und ich habe das noch viel zu wenig gegessen und in mich aufgenommen und verinnerlicht. Und ich glaube, wir brauchen das, wir brauchen diese Offenbarung. Und das ist was der Herr in unserem Herz irgendwie bewirken muss und wonach wir uns ausstrecken müssen, dass er das tut, weil es wird die Art und Weise beeinflussen, wie wir handeln. Es wird die Art und Weise beeinflussen, wie wir Entscheidungen treffen. Es wird die Art und Weise beeinflussen, wie wir mit unserem Partner umgehen. Und es wird die Art und Weise beeinflussen, wie wir mit unserem Nachbarn reden oder wie wir durch unseren Alltag gehen, ja, wie wir das alles leben. Und es wird einen Unterschied machen. Also wenn wir das wirklich geschmeckt haben, dann kommen wir zu den Versen 4 und 5. Zu welchem kommend, also zu Jesus, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wenn wir zu ihm kommen und wenn wir wirklich schmecken, dass er gütig ist, dann werden wir zu dem, wie er selber auch ist. Wir werden zu so einem lebendigen Stein, der tragfähig ist. Und wir werden zusammengebaut zu so einem geistlichen Haus und unsere Taten werden wohlannehmliche geistliche Schlachtopfer sein, werden Opfer sein, die Gott gefallen. Da werden Früchte sein an uns. Wir werden nicht wie dieser Feigenbaum sein, der ohne Früchte war, den Jesus gesehen hat auf dem Weg, sondern wir werden Frucht bringen und sie wird Gott gefallen. Also wenn du dich gefragt hast, wie kannst du Frucht bringen oder wie werden meine Taten so, dass sie Gott ehren, dann ist hier die Antwort zu finden. Zu ihm kommen, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist. Also mit diesen Schlachtopfern, geistliche Schlachtopfer, das ist ja ein bisschen so ein älteres Wort. Die Juden haben früher geopfert, haben Tiere dargebracht. Da gab es Regeln, wie diese Tiere geschlachtet werden sollten. Die waren sehr, sehr penibel und sehr genau. Da wurden Feste beschrieben, wie viele Tiere an dem und dem Tag und wie viel für die und die Sünde und was man alles da bringt. Da gab es Regeln. Und die haben das Volk Israel damals, also das Alte Testament handelt ja von der Geschichte, von die Gott geschrieben hat mit seinem Volk. Und das war damals das Volk Israel primär. Und diese Opfer, die sie dargebracht haben, haben sie in diese Beziehung zu Gott versetzt, haben einen Bund hergestellt zwischen Gott und ihnen. Ja, haben sie irgendwie ein bisschen in die Lage versetzt, sich Gott zu nahen. Das war nicht vollkommen, weil das Blut von Tieren kann uns nicht reinwaschen, kann unsere Sünde nicht ungeschehen machen, kann uns nicht so rechtfertigen, dass wir vor Gott bestehen könnten. Aber es hat das Volk Israel in eine Beziehung zu Gott gesetzt. Und heute sind es geistliche Dinge, sind es unsere Taten, sind es die Dinge, die wir Gott darbringen, ist es unser Lebensstil auch. Das sind Schlachtopfer, die vor Gott wohlannehmlich sind. Und ich bringe vielleicht mal ein persönliches Beispiel aus meinem Arbeitsurlaub. Ich war vor 2 Wochen am Bodensee, aber nicht um da Urlaub zu machen, sondern um da zu arbeiten. Ich arbeite in der Pflege und ich betreue behinderte Menschen und ich bin mit einem Mann, den ich betreue, und dessen Frau, die sind in Urlaub gefahren, ich habe sie begleitet. Und eine der hauptsächlichen Aufgaben, die ich hatte, war nachts aufzustehen mehrere Male und bestimmte Tätigkeiten auszuführen, die einfach nur notwendig sind. Ja. Und es ist für mich sehr anstrengend, weil ich sehr gerne schlafe und weil ich sehr gerne durchschlafe. Und es mag Leute geben, die schnell wieder einschlafen können, wenn sie einmal aufgestanden und was Anstrengendes gemacht haben, aber ich gehöre nicht dazu. Beziehungsweise nach 2, 3 Tagen oder so war ich wirklich an einem Punkt, wo es mich geschlaucht hat und wo mein ganzer Rhythmus war durcheinander und ich habe nicht mehr viel Schlaf gefunden. Und Schlafentzug führt manchmal dazu, dass man etwas unleidlich wird, und das war dann bei mir auch so. Ich lasse das dann nicht so raus, aber es ist, es rumort in mir, sage ich jetzt mal. Und das war da auch so. Und ich habe gemerkt, die Art und Weise, wie ich jetzt hier handle und wie ich meine Arbeit mache, die ist nicht mehr, ich mache es halt, weil es notwendig ist, sondern ich mache es mit einem inneren Groll und mit einem inneren Widerstand. Und ich hätte viele Sachen zu sagen gehabt, die ich natürlich nicht gesagt habe, und ich habe weitergemacht und so. Aber ich habe gemerkt, das dient hier überhaupt niemandem. Es dient mir nicht, es macht mir meine Arbeit noch schwerer, die Haltung, die ich hatte. Und es dient auch dem Menschen nicht, dem ich da eigentlich diene. Und ich habe mich gefragt, warum sperre ich mich so? Und ich habe gemerkt, dass es in vielen Situationen so ist. Es ist jetzt nicht nur in dieser Arbeit, die ich da gemacht habe, sondern dass in vielem in meinem Alltag, oder dass ich schon lange oft die Gewohnheit habe, Sachen, die mir einfach als Aufgaben in meinem Alltag begegnen, dass ich die mit einem inneren Widerstand mache. Dass ich mich nicht ganz hineinbegebe, sondern dass ich immer was von mir zurückhalte und dass ich nach Gelegenheiten suche, mich davon zu stehlen und es leichter zu machen für mich. So. Das ist auch nicht eine neue Sache, da hat Gott auch schon mal zu mir gesprochen, aber es war eben noch nicht ganz weg. Und ich habe gemerkt, eben, ich habe das Gefühl, ständig meine Grenzen verteidigen zu müssen und aufpassen zu müssen, dass mir niemand meine Kraft raubt, weil wenn ich nicht drauf aufpasse und wenn ich mich nicht verteidige, dann macht es keiner. Und dann hat keiner ein Interesse daran, mir Ruhe zu gönnen oder so. Ja, also das Gefühl hatte ich. Und dann, ich habe mich in der Zeit mit dem Petrusbrief beschäftigt und habe den gelesen, und im selben Kapitel, über das wir heute reden, ein paar Verse später, redet Petrus über das Verhältnis der Sklaven zu ihren Herren. Also damals gab es noch das Sklavensystem, und die Sklaven haben sich auch gefragt, die gläubigen Sklaven, wie leben wir denn unseren Herren gegenüber so, dass es Gott gefällt. Und Petrus sagt einfach, dass Jesus das Vorbild der Sklaven ist. Jesus hat sich hingegeben und Jesus hat gedient. Und ich habe gemerkt, ich glaube, Jesus hat das mit einer anderen Haltung gemacht, als ich das gemacht habe. Jesus hat mit einer anderen Haltung, ist er Menschen begegnet und hat gearbeitet, hat die Situationen angenommen, die ihm entgegenkamen, als ich. Er hat sich nicht innerlich verweigert, wenn Leute ihm begegnet sind, als er schon total müde war, sondern es hat ihn gerührt und er hat sich berühren lassen. Er hat sich nicht davor verschlossen. Und ich glaube, dass ein Teil, warum Jesus sich so voll hingegeben hat, ist, dass er einfach wusste, er hatte gegessen, dass Gott gütig ist. Der hat vorher die ganze Zeit mit dem Vater verbracht, der wusste, dass Gott gütig ist. Und ich habe gemerkt, dass ich immer noch nicht wirklich auf die Güte Gottes vertraue, beziehungsweise dass ich eigentlich denke, eben wenn ich mich nicht verteidige, dann macht es keiner und Gott macht es auch nicht. Und ich habe gemerkt, eigentlich glaube ich gar nicht, dass er wirklich mich sieht, dass er wirklich meine Bedürfnisse sieht und so. Und dann kamen Verse einer nach dem anderen in meinen Kopf. Der Dieb oder der Feind kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also der Feind kam nur, um zu stehlen und zu töten und kaputt zu machen. Aber Jesus ist gekommen, damit du Leben im Überfluss hast. Und dann hat Gott zu mir gesagt, gegen mich musst du dich nicht verteidigen, weil ich schade dir nicht, ich bin nicht derjenige, der dich beraubt. Und ich habe gemerkt, dass ich ein Stück weit so gelebt habe, dass ich tief geglaubt habe, dass es irgendwie doch so ist. Mir war diese Trennung nicht klar, dass Gott derjenige ist, der es absolut gut mit mir meint. Und das meint nicht, dass da keine anstrengenden Situationen auf uns zukommen werden. Es meint auch nicht, dass es nicht vielleicht mal hart wird, aber es meint, dass er mich liebt und dass er sich mir als Quelle zur Verfügung stellt und dass er den Überfluss hat an Leben für mich. Und er hat den Überfluss an Leben für dich und für jeden Einzelnen. Und dann hat er gesagt, und in den Aufgaben, die das Leben dir stellt, sei selbstvergessen und bereitwillig und gib dich hin, weil ich gebe dir Leben im Überfluss. Wir können das machen, wir können uns verschwenden. Wir können uns hingeben, weil wir wissen, unsere Quelle ist woanders. Die müssen wir nicht in uns selber finden, sondern die haben wir in Jesus. Und ich habe an dem Abend gemerkt, dass ich ganz warm geworden bin innerlich und meine ganzen Fälle sind mir weggeschwommen. Ich war sehr entwaffnet einfach vor diesen Augen, die voll sind von Liebe und von Güte für mich. Und selbst wenn wir schon viel von der Güte verstanden haben, ich glaube, es gibt immer noch mehr, was wir begreifen können, immer noch mehr, was Gott uns offenbaren will. Ja, das war also jetzt mein Problem, wo ich nicht in Übereinstimmung mit Gottes Charakter war und wo ich keine wohlannehmbaren Schlachtopfer Gott dargebracht habe. Und das ist eine Sache, die ich weiter üben muss, wo ich es mir immer wieder vor Augen halten muss, was ist eigentlich Jesus für mich und wer bin ich in ihm. Und es kann sein, dass dein Schlachtopferfeld ganz woanders liegt. Und ich bitte euch einfach, dass ihr euch fragt, wo bringe ich Gott keine wohlannehmbaren Schlachtopfer? Wo es noch fehlt? Vielleicht musst du deinen Partner lieben in einem Bereich, wo du ihn gerade verachtest. Oder vielleicht musst du deine Eltern ehren. Oder vielleicht musst du deinen Neid auf deinen Nachbar aufgeben. Oder vielleicht musst du so wie ich deine Arbeitsmoral ändern, egal wo der Bereich ist, wo einfach dein Charakter sich ändern muss, um Jesus mehr ähnlich zu werden, dann bitte ich dich einfach darauf aufmerksam zu sein oder hinzuhören und es vor Gott zu bringen. Und ich glaube, und dich dann füllen zu lassen mit der Wahrheit, die Gott über dich sagt, die Gott über sich sagt. Und es zu glauben und immer wieder daran zu denken, den Heiligen Geist zu bitten, dich zu erinnern. Okay, ich gehe weiter mit Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Hier steht eigentlich nichts anderes, als dass jemand, der nicht an Jesus glaubt, sich zwangsläufig über ihn ärgert. Das erste Zitat steht in dem Psalm, das zweite im Prophet Jesaja und das ist lange gewesen, bevor Jesus auf dieser Erde gewandelt hat. Für denjenigen, der glaubt, bedeutet Jesus die größte Kostbarkeit. Und für den, der nicht glaubt, ist er ein Anstoß, ist er ein Ärgernis. Die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung ist eigentlich, da ist Gott und er überbrückt diesen endlosen Abstand, den die Sünde geschaffen hat, zum Menschen. Kein Mensch war in der Lage oder wird je in der Lage sein, aus eigener Kraft raus diesen Abstand zu überbrücken zu Gott. Wir können nicht mit Gott zusammenkommen. Da ist die Sünde, die uns trennt. Und egal wie sehr du dich anstrengst und egal wie viel gute Dinge du tust und egal wie viel du spendest und egal wie nett du zu deinen Mitmenschen bist, es wird nicht reichen, um dich in so einen gerechten Zustand zu versetzen, dass du vor Gott bestehen könntest. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Als einzigen Mensch, der ohne Sünde auf dieser Erde gewandelt ist, weil er dann in der Lage war, alle unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und er hat den Preis bezahlt, der für Sünde bezahlt werden musste und den das Gesetz gefordert hat. Und dann ist er auferstanden und er sitzt jetzt neben dem Vater. Und was er dort macht, ist, er spricht für uns. Und Gott kann uns ansehen durch das Blut, was er vergossen hat am Kreuz. Er sieht uns durch die Gerechtigkeit, die Jesus hatte und er immer noch hat, aber die er uns gegeben hat. Wir können seine Gerechtigkeit anziehen und deswegen vor Gott treten, vor dem Vater treten, wirklich mit ihm in Gemeinschaft kommen. Das, was ein Vorschatten war bei dem Volk Israel im Alten Testament, das ist jetzt, wir können vor Gott stehen. Und das ist Gnade. Und da handelt es sich nicht um eine billige Gnade, sondern es ist eine hart erkaufte Gnade. Es hat jemanden das Kostbarste gekostet, was er hatte, damit wir dieses Recht haben. Gott hat es sich das Kostbarste kosten lassen, damit es für uns zum Kostbarsten werden konnte, was wir jetzt haben. Jesus ist unser Kostbarstes, weil Gott es sich hat das Kostbarste kosten lassen. Er hat sich dafür entschieden, sich selbst uns zugänglich zu machen und er tat es durch die Person Jesus Christus. Und die Botschaft, die ärgert denjenigen, der nicht glaubt. Entweder, weil er denkt, es ist zu billig und ich muss nichts tun, oder weil er denkt, oder weil er merkt, dass es ihn auch was kosten wird, wenn er Jesus nachfolgt und weil er diese Kosten scheut und weil er diese Kosten nicht bereit ist zu zahlen. Ja. Und jetzt zu den letzten beiden Versen. Und die lese ich einfach nochmal vor und nehmt es einfach als Proklamation über euch und über eure Identität an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Und die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, aber jetzt Barmherzigkeit empfangen habt. Auserwähltes Geschlecht, ihr seid auserwählt, Kinder Gottes zu sein, zu Gott zu kommen und eine innige Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist unser Vorrecht, was wir haben. Aber es ist auch gleichzeitig unsere Verantwortung und es hat was mit Gehorsam zu tun. Wir sind nicht auserwählt zu tun, was wir gerade wollen, sondern wir sind auserwählt, das zu tun, was Gott gefällt. Und ein königliches Priestertum, du hast eine neue Würde bekommen und du stehst vor Gott königlich und rein als sein Diener. Heilige Nation, heilig bedeutet auf Griechisch so viel wie anders oder verschieden oder ausgesondert. Es hat weniger diesen leichten Schauereffekt, der uns manchmal bei dem Wort heilig über den Rücken kommt, als vielmehr anders. Ja? Und das heißt, wenn du zu Gott gehörst, dann bist du anders als diese Welt. Das ist einfach normal. Für dich gelten andere Maßstäbe und wenn die Maßstäbe, die draußen gelebt werden oder die dir so begegnen, wenn die nicht Gott entsprechen, dann lebst du andere Maßstäbe als die dir da begegnen. Ein Volk zum Besitztum, das bedeutet einfach nur, dass wir zu Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind. Und jemand hat mal gesagt, dass das, was unserer Welt von heute am meisten fehlt, das ist nicht Liebe, so wie uns das meistens erzählt wird. Also man hört ja überall so im Fernsehen so, all you need is love und so. Sondern ist Zugehörigkeit. Und wenn wir mal drüber nachdenken, also es gibt ja so viele Gruppen, die einen großen Zulauf erleben und man versteht nicht so ganz, warum. Es gibt Gangs oder so, die sich einen Spaß draus machen, andere Leute zusammenzuschlagen und es übt irgendwie einen großen Sog aus auf eine bestimmte Gruppe von Leuten, auf eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen vielleicht oder so. Und das ist nicht, weil die da besondere Nettigkeit erleben oder viel Liebe oder viel Annahme, sondern es ist, weil es eine Zugehörigkeit ergibt, weil sie eine Identität haben, weil sie wissen, wozu sie gehören. Unsere Welt hat ein ganz großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und hier ist Gott und er bietet uns diese Zugehörigkeit zu sich an. Und das definiert uns. Und viele Dinge gewinnen allein dadurch, dass sie zu irgendjemandem gehören oder zu irgendwas gehören, erst an Bedeutung. Ja? Es gibt Möbel, es gibt Kleidung, es gibt irgendwelche Gegenstände, die vielleicht mal irgendeiner berühmten Persönlichkeit gehört haben und die werden heute verkauft zu einem Preis, da würdest du nicht mal im Traum drauf kommen, den zu bezahlen. Normalerweise, wenn du es einfach nur als Gegenstand kaufst, aber es erhält einen Wert dadurch, dass es zu einer Person gehört hat, die wichtig war. Und ich meine, das ist so, davon leben Fanshops, ja? Ich meine, durch was anderes, ja. Und so ist es auch bei uns Christen, wir sind sehr gewöhnliche Leute, aber in Jesus erhalten wir einen neuen Wert und erhalten wir eine Größe und eine Würde, die wir allein auf der Grundlage von Jesus haben. Und das alles, auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, also Diener vor dem Herrn und vor Menschen, heilige Nation und ein Volk zum Besitztum, das sind wir, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ihr hattet keine Zugehörigkeit, die euch gerettet hat, und euch wurde keine Barmherzigkeit entgegengebracht, die euch irgendwie hätte erlösen können, aber jetzt haben wir diese überströmende Barmherzigkeit in Jesus und wir haben die Zugehörigkeit zu ihm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass es einfach eine Offenbarung ist, die wir brauchen, die unsere Herzen mehr brauchen. Und deswegen würde ich euch einfach ans Herz legen, diese Woche einfach diese 10 Verse nochmal bewusst durchzugehen, bei jedem einzelnen Wort zu verweilen, was da über uns ausgesprochen wird, was da über uns gesagt wird und drüber nachzudenken, was es heißt. Lasst diese Bedeutung in unsere Herzen sacken und ich möchte einfach, dass wir nochmal gemeinsam beten dafür. Herr, ich danke dir für deine Güte und ich danke dir, dass du uns berufen hast und dass du uns versetzt hast aus der Finsternis in dein Licht. Und ich danke dir, dass du unser Vater bist und dass du unsere Identität festlegst, Herr, dass du uns zu einer auserwählten Priesterschaft gemacht hast, zu einer heiligen Nation gemacht hast und dass deine Güte uns gilt, dass du uns nicht schadest, dass du uns nicht beraubst, sondern dass du uns dein Leben im Überfluss zur Verfügung stellst. Und Herr, wir brauchen das, das ist, wonach unsere Herzen sich sehnen, dass es wirklich zur Realität für uns wird und dass unsere Herzen das glauben und dass wir aus dieser Fülle wandeln, dass wir aus dieser Fülle handeln. Herr, ich bitte dich, pflanz diese Wahrheit ganz tief in unsere Herzen. Und ich danke dir, dass dein Interesse daran so groß ist, dass du möchtest, dass deine Kinder das erleben und dass sie das glauben, dass sie daraus wandeln. Danke für deine Liebe, für die Gnade in deinen Augen, für die Gnade, die du uns entgegenbringst, für das Privileg, dein Kind zu sein und von dir reden zu dürfen, Herr. Herr, ich bitte dich für die kommende Woche, dass du uns erinnerst. Heiliger Geist, wir brauchen das, wir sind so vergesslich. Erinnere uns an diese Wahrheiten, Herr. Erinnere uns daran, was du uns zusprichst, was unsere Identität ist, Herr. Und dann lass daraus diesen Mut und diese Kühnheit erwachsen, zu handeln und dementsprechend zu leben, Gott. Und diesen inneren Widerstand lass ihn uns aufgeben, Herr. Und lass uns, wir wollen uns in deine Arme schmeißen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns entwaffnest an manchen Stellen. Danke, dass du so gut bist, Herr. Danke, dass du so gut bist, Gott. Amen.